RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Nach dem Flugzeugabsturz im indischen Ahmedabad sind laut Polizei mehr als 200 Leichen geborgen worden. Von den 242 Menschen an Bord hat möglicherweise nur einer überlebt. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer geben. Für das Studio Neu-Delhi Stefanie Markert.
Die Tata Sons Group, Eigentümer von Air India, erklärte, sie wolle 10 Millionen Rupien Entschädigung an die Hinterbliebenen zahlen und auch die Medizinhochschule wieder aufbauen, in die das Flugzeug gestürzt sei. Nun bleiben Trauer und viele Fragen. Warum hatte die Maschine nicht die Kraft aufzusteigen? Für die Aufklärung müssen Blackbox und Cockpit-Voice-Recorder ausgewertet werden, sagen Sicherheitsexperten.
SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid in der Ukraine und dafür, dass dort jeden Tag Menschen sterben, sagte Klingbeil in Berlin. Deutschland stehe zu Recht an der Seite der Ukraine. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine neue Sicherheits- und Außenpolitik einschließlich einer Annäherung an Russland verlangen. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Vorher hatte die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech will den Konkurrenten CureVac aus Tübingen übernehmen. Für CureVac soll angeblich gut 1 Milliarde Euro gezahlt werden. Aus Mainz Sabine Geipel.
Im Rennen um den Corona-Impfstoff waren die beiden mRNA-Spezialisten Konkurrenten. Nach der Pandemie stritten sie sich um Patente. Nun will BioNTech den Wettbewerber aus Tübingen schlucken. Von einer Investition in die Zukunft der Krebsmedizin spricht BioNTech-Gründer und Firmenchef Ugo Şahin.
In Berlin-Köpenick sind in einem Wohnhaus 2 getötete Schafe entdeckt worden. Ein drittes hat noch gelebt. Anwohner hatten die Polizei gerufen, nachdem sie Schreie gehört hatten. Nach Angaben der Ermittler hat ein 41-jähriger Mann aus Rumänien die 2 Tiere in seiner Wohnung geschlachtet. Er behauptet, die Tiere gekauft zu haben. Tatsächlich wurden sie aber aus dem Landschaftspark in Lichtenberg gestohlen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend heiter, in der Nacht klar, bei 12 bis 7 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 23, in Frankfurt-Oder 22 Grad. Auch morgen durchweg sonnig bis 26 Grad. Samstag dann sogar bis 30 Grad. Die Zeit 21.03 Uhr.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Und wir sprechen heute über etwas, was viele Menschen bewegt. Wie sicher ist unser Alltag wirklich? Wie sehr prägen Schlagzeilen und persönliche Erlebnisse unser Gefühl von Sicherheit? Jetzt nach den Nachrichten kommen wir wieder ins Thema zurück. Gefühlte Wahrheit oder belegte Fakten? Ist Deutschland unsicherer geworden? Und vor den Nachrichten hatten Sie noch Joachim Herrmann gehört, der bayerische Innenminister, der gerade in Bremerhaven weilt. Und dort sind die Innenministerinnen und Minister bei der Frühjahrskonferenz zusammengekommen. Herr Herrmann hat noch ein paar Minuten. Das Thema Femizide würde mich noch interessieren, weil das wurde ja auch noch mal von Ulrich Meurer aus Bremen angesprochen. Er sagt, es ist ein Riesenproblem, dem wir uns widmen müssen. Besonders die Gewalt gegen Frauen bedrückt ihn. Wir als Gesellschaft haben ein großes Problem, sagte er. Wie können Frauen besser geschützt werden in unserer Gesellschaft?
Das ist in der Tat ein Thema, das steht auf der Tagesordnung bei uns und wir werden haben das vorberaten jetzt und wir werden dann morgen auch im Plenum, in der Abschlusssitzung der Innenministerkonferenz nochmal uns damit beschäftigen. Da gehört natürlich hier konsequente Strafverfolgung gegen Gewalt dazu. Da ist wichtig, dass Frauen Gewalttäter anzeigen und wenn sie selbst aus dem eigenen Lebensbereich entsprechend stammen, was leider da sehr häufig der Fall ist, es sind häufig Täter aus dem persönlichen Beziehungsbereich. Es ist wichtig, dass aber generell hier einerseits Straftäter bestraft werden, wir müssen die Präventionsarbeit voranbringen und wir müssen die Hilfe für die Frauen weiter ausbauen. Das Thema Frauenhäuser und weitere Angebote sind da enorm wichtig.
Und die elektronische Fußfessel, ist die auch nochmal konkreter geworden? Weil das wurde ja auch unter den Unionskreisen immer wieder auch aufs Tablett gebracht.
Ich halte das in der Tat schon für richtig, denn diese elektronischen Fußfessel können ja anzeigen, vor allen Dingen dort, wo entsprechende Anordnungen vom Gericht erlassen worden sind, dass ein Täter zum Beispiel seinem Opfer sich generell nicht mehr in einen bestimmten Bereich nähern darf, nicht mehr in dessen Nähe der Wohnung kommen darf oder in Nähe dessen Arbeitsplatzes und dergleichen. Das kann mit der elektronischen Fußfessel überwacht werden und es ist sogar in Zukunft denkbar, technisch, und das muss jetzt nochmal näher überprüft werden, dass auch individuell sogar das potenzielle Opfer gewarnt werden kann, wenn der Täter, der diese elektronische Fußfessel trägt, sich mehr als zugelassen dem Opfer nähert.
Dann entlassen wir Sie hier erstmal sehr dankend, Herr Hamann, der bayerische Innenminister, im Gespräch und jetzt eben zur späten Stunde noch weitere Gespräche mit den Kollegen dort führend. Danken Sie, dass Sie Zeit genommen haben und dass Sie mitgeredet haben heute Abend. Schöne Grüße nach Bremerhaven.
Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und eine gute Nacht.
Gute Servus. Nacht. Servus. Und die anderen Gäste hole ich natürlich auch noch mal dazu. Professor Dr. Wollinger ist bei uns. Sie ist Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Köln. Sie forscht auch zu digitaler und Cyberkriminalität. Das könnte auch noch ein Thema sein, auf das wir zu sprechen kommen. Und Eike Bohne-Winkel, er ist stellvertretender Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter und der Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern aus Rostock auch zugeschaltet. Herr Bohne-Winkel, Sie haben jetzt ein bisschen ja auch zugehört gerade, was Herr Hamann da avisiert hat. Die Waffenverbotszone war Thema, Kontrollen der Bundespolizei in Zügen. Ist Ihnen das konkret genug, was da vielleicht rauskommt in Bremerhaven?
Also die Aussagen von Herrn Hamann, die sind erstmal schlüssig, aber die müssen auch unterlegt sein. Wenn ich jetzt an die Kontrollen denke von der Bundespolizei im ÖPNV beziehungsweise dann in der Deutschen Bahn, dann muss das Personal ja auch da sein. Und derzeit steht sehr viel Personal an den Grenzen, um dort entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Also für uns als Berufsverband stellt sich dann immer die Frage, wo soll das Personal denn herkommen, das ja jetzt schon in den entsprechenden Stellen wie eben Bahnhöfen, Flughäfen reduziert wurde, weil eben an den Grenzen die Maßnahmen Priorität haben. Und mehr Personal kann ich mir in der Form erstmal nicht von heute auf morgen aus der Tasche ziehen. Das ist ein großes Problem. Ansonsten ist das natürlich eine gute Idee, dort mehr Präsenz zu zeigen. Aber ich frage mich, wo das Personal dann herkommen soll.
Da wird ja manchmal gesagt, dass es die Lösung sein könnte, dass man für die Verwaltungsaufgaben kurzfristiger Personal ranziehen kann. Und das würde dann Kräfte freimachen, zum Beispiel auf Seiten der Bundespolizei, die dann im aktiven Dienst sind. Ist das ein Angang, Herr Bohne-Winkel?
Das ist schwierig, weil die Personen oder die Beschäftigten in der Verwaltung, die haben ja in der Regel keine Vollzugsrechte. Also die kann ich jetzt nicht einfach so in Uniform stecken.
Und aber die könnten vielleicht lästige Büroarbeiten hinten übernehmen. Das wäre vielleicht da. Das ist ja auch ein großer Teil der Polizeiarbeit.
Auch das wird nicht funktionieren. Das wird auch häufig zu kurz gedacht. Mhm. Denn das, was auch die Bundespolizei oder die Polizei allgemein an Straftaten aufnimmt, das ist ja nur der erste Aufschlag. Das muss ja am Ende bearbeitet werden. Im Zweifel müssen Täter ermittelt werden und so weiter. Und da hängen viele Maßnahmen dran. Und ich kann jetzt keinen Verwaltungsangestellten oder Angestellte zur Durchsuchung schicken. Das wird halt nicht funktionieren.
Also Absichtserklärungen, die gut sich machen, wenn eine Innenministerkonferenz zu Ende geht, Frau Wollinger?
Ja, Verbote sind ja immer etwas, was man doch sehr schnell auf den Plan ruft. Und Herr Bohne-Winkel hat ja schon die kritische Stelle da angesprochen, Personal, weil ohne Kontrollen geht es ja nicht. Und das hat der Hamann ja auch gesagt, ne? Allein das Verbot wirkt nicht. Das Schild Waffenverbotszone ist nicht wirklich wirksam, sondern es muss dann auch kontrolliert werden. Ich glaube, man muss das so einordnen, Waffenverbotszonen können, wenn man jetzt an einem konkreten Platz wirklich ein großes Problem hat. Dann kann das erstmal helfen für die Situation. Aber es ist keine langfristige Strategie. Strategie. Und es ist erst recht keine langfristige Strategie im Zusammenhang mit Messerkriminalität, weil wir dürfen aber nicht vergessen, dass es nicht nur im öffentlichen Raum stattfindet, sondern Gewaltkriminalität insgesamt, auch Messerkriminalität, findet auch viel im privaten Raum statt. Und das greift mir immer zu kurz und fällt dann so hinten über bei den Konzepten gegen Messerkriminalität. Und die Waffenverbotszonen, da haben wir ein bisschen Forschung zu und auch die ist nicht so richtig eindeutig in ihrer Wirksamkeit. Also es ist auf jeden Fall nicht ein Allheilmittel. Es kann sicherlich mal kurzfristig bei einem Hotspot sinnvoll sein, aber eine nachhaltige Strategie ist das nicht und schon gar nicht für das Gesamtphänomen Messerkriminalität.
Wir sprechen heute über Sicherheit in Deutschland. Wie fühlen Sie sich? Fühlen Sie sich sicher oder unsicher? Oder wie Frau Martina Ahrens aus Köln das beschreibt, als Kölnerin kann ich sagen, noch vor der Gefahr durch Kriminalität, die ich nicht sehr hoch einschätze, kommt das Unbehaglichkeitsgefühl in der Öffentlichkeit. Anpöbeln, schlechtes Benehmen, respektloses Verhalten, Aggression, Suchtkranke, Obdachlose, die jedes Schamgefühl verloren haben, auch aggressives Betteln, Taschendiebstahl, sorgen bei mir dafür, dass ich die Öffentlichkeit meide, weil ich mich unwohl finde. Ich empfinde das als Einschränkung und macht mich unsicher, auch wütend. Eigentlich habe ich als ältere Dame doch auch ein Recht, mich im öffentlichen Raum wohlzufühlen. Das ist soweit ein Statement von Martina Ahrens aus Köln. Und aus Hannover ruft uns Barbara Kraus an. Guten Abend, Frau Kraus.
Ja, guten Abend.
Bevor Sie loslegen, sage ich für alle anderen nochmal die Telefonnummer, die 08000 441777, damit Sie hier auch bei uns im Studio landen. Wir sprechen heute über dieses Sicherheitsgefühl, Unbehaglichkeitsgefühl. Kennen Sie das, Frau Kraus?
Ja, also das geht mir genauso. Also ich stelle einfach so eine Verrohung der Gesellschaft vor, ne? Mhm. Also ich möchte einmal ein Beispiel sagen. Wenn ich Ihnen ins Gesicht sage, ne, du bist ein Arschloch, ne? Und du hast deine ganze Familie in Arsch gemacht und dich sollte man am nächsten Baum aufknüpfen, dann sind das richtige Straftaten. Das sind Beleidigung, Verleumdung und Bedrohung. Im Internet ist das normal. Und wenn ich denn, ich glaube auch auf NDR Info von einer Mitarbeiterin von Facebook oder Twitter höre, dass die Algorithmen so eingestellt sind, dass polarisierende Inhalte lange im Netz bleiben und schnell rumgeschickt werden, also sehe, dass das Geschäftsmodell Hass und Hetze ist, da bleibt mir einfach der Mund offen stehen, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Und wenn ich dann sehe, dass Politiker versuchen, etwas zu machen, aber sofort gesagt, nein, freie Meinungsäußerung, Also, ja, also ich denke, es muss dringend etwas passieren, um diese Hass und Hetze zu mindern. Ne? Und wenn ich dann sehe, junge Leute, die ständig mit der Nase im Handy vorm Handy durch die Gegend laufen und ja, ne, möglicherweise vielleicht auch schon ein bisschen handysüchtig sind, dann denke ich, es muss wirklich im Internet, das Internet muss reguliert werden. Das geht so nicht weiter. Das trägt zu einer Verrohung der Gesellschaft bei. Und ne, also diese Gereiztheit, wenn man mal jemanden anspricht, ganz normal, ganz freundlich, ne, kriegt man irgendwie, ja. Ne, und ich denke, der Grund ist eben halt diese Hass und Hetze im Internet. Aber da hat ja ein Politiker versucht, was zu machen. Ne, und da wurde sofort, gab es gleich eine Riesendemo in Berlin. Ne, freie Meinungsäußerung wird eingeschränkt. Was für ein Unsinn. Das sind Straftaten. Und die sind nicht, die dürfen nicht geduldet werden.
Ich find's auch ganz spannend, welchen Richtung unsere Sendung nimmt, weil wir haben ja angefangen, über Kriminalstatistiken zu sprechen und sind dann letztendlich bei der Verrohung unserer Gesellschaft schon gelandet. Und da wird jetzt auch mehrfach auch von Ihnen, Frau Kraus, nochmal das Netz mit in Verantwortung genommen. Und da können wir einmal bei jemandem nachfragen, der zu den Jungen gehört, Daniel Nöchel aus Weiterstadt bei Darmstadt. Guten Abend, Herr Nöchel.
Guten Abend. Also ich möchte erstmal etwas zu mir erzählen. Ich bin 28, Asperger-Autist, das ist eine Sehbehinderung und deshalb, Sie können mich ruhig unterbrechen, wenn ich dann etwas zu ausführlich rede, weil das hat auch Ihre Kollegen bei hier, wie heißt die Sendung, sonntags um 12 mit den Journalisten?
Der Presseclub.
Ja, Presseclub.
Aber wir dürfen jetzt nicht schon die erste Abschweifung nehmen, Herr Nöchel. Machen Sie Ihren Punkt.
Also, es ist so, ich bin ja auch bei den Grünen jetzt schon seit 2 Jahren im Vorstand aktiv und auch kommunalpolitisch aktiv, zwar noch kein Kommunalpolitiker, aber dort war es halt so, dass ich vor jetzt knapp 2 Jahren mich damals auf meinen eigenen Social-Media-Accounts dann halt zu einer Jugendkriminalitätssache, die bei uns am Hallenbad, das ist in Weiterstadt so der Treffpunkt, wo auch alle Buslinien und auch der Jugendtreffpunkt, wo die Jugendlichen sich dann mal abends treffen, um dann auch mal halblegale Sachen zu machen, wie auch diese Tabakprodukte unter die Nase, hier in den Rachen zu schieben, diese Kautabakprodukte und auch dann mal Alkohol, wenn die unter 18 sind, dann zu trinken, weil daneben ein Edeka-Markt ist.
Also die cornern und chillen da im weitesten Sinne erstmal so.
Okay. Also nicht im Wald, aber dann im Haltestellenbereich. Mhm. Und das ist, weil ich ja auch bei der Dardina, also unserem Nahverkehrsverband, auch im Fahrgastbeirat aktiv bin.
Und was haben Sie da beobachtet? Da müsste ich Sie gleich schon mal wieder auf die Strecke helfen.
Also ich habe nicht persönlich, aber ich wurde auch durch meine ehemalige Lehrerin, weil das ja auch ein Bereich meiner ehemaligen Realschule ist, der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt, wurde mir dann halt mehrfach mitgeteilt, dass diese Jugendlichen dann auch schon diese Kautabakprodukte auch an Kinder verteilen wollten und auch schon versucht haben, das zu verteilen, die dann auf dem nicht Entenklumme, sondern hier, wie heißt die kleinste Stufe bei einem Schwimmkurs?
Das Seepferdchen, aber Herr Nöchel, Sie machen mit mir eine ganz wilde Reise. Ich frage Sie mal ganz konkret, haben Sie selbst, wir haben über Verrohung in der Gesellschaft gesprochen, die aber Social Media ihren Anfang findet, die Vorrednerin Frau Kraus hat das auch gerade nochmal gefunden. Erleben Sie das so im Alltag?
Nicht so direkt, aber ein Fall ist dann schon, und darauf wollte ich dann halt hinaus, weil das habe ich dann halt thematisiert auf meine eigenen Social Media Kanälen, und darauf wurde ich dann halt auch erstmal online auch verbal auch von Jüngeren dann auch richtig beleidigt und auch halt bedroht. Nur ich habe, weil ich mir die Kommentare halt nicht durchlese, weil ich mir dann denke, solange die nicht persönlich mir was antun, vergesse ich das einfach, dass ich das hinten runterfallen. Das sind für mich einfach Jugendscherze, aber für mich wurde es dann halt gefährlich, als ich dann halt eines Morgens auf dem Weg zur Berufsschule war, weil ich war bis vor 2 Jahren noch Auszubildender zum Kauf für Büromanagement, und da hat dann einer dieser Gewalttäter, der mich zuvor online bedroht hat, kam dann auf mich zu und hat mich dann halt bedroht mit den Worten, hier, was fällt dir ein, so eine Scheiße über mich und meine Freunde zu erzählen, du hast dafür gesorgt, dass ich eine Polizeikontrolle über mich ergehen musste, und wenn du es nicht sofort löscht, das Video, dann bringe ich dich um die Ecke, wie ich auch andere meiner Freunde schon um die Ecke gebracht habe.
Und das, Herr Nöchel, das würde ich jetzt mal in die Runde hier geben. Und wir haben ja Herrn Bohne-Winkel und Frau Wollinger bei uns. Also jetzt mal abgesehen von was Herr Nöchel gerade geschildert hat. Aber Cyberkriminalität im weitesten Sinne, es passiert vieles in einem digitalen Raum. Wie ernst zu nehmen ist das auch, wenn ich zur Polizei gehe? Kriege ich da Unterstützung? Weil es gibt ja manchmal genau diese Grauzonenbereiche. Vielleicht auch die Frage an Herrn Bohne-Winkel, wo ich nicht weiß, ob ich jetzt schon jemand anzeigen kann. Und dann wird mir vielleicht auch nicht geholfen. Und vielleicht ist das auch ein Teil der Verrohung, dass einem nicht geholfen wird in solchen Sachen.
Also ich kann nur jeden dazu motivieren, bei entsprechenden Sachverhalten Anzeige zu erstatten. Denn ob tatsächlich eine Straftat oder ähnliches vorliegt, das wird dann ja geprüft. Zum einen erstmal bei der Polizei, aber dann vornehmlich natürlich bei den Staatsanwaltschaften. Und nicht jede Bürgerin oder jeder Bürger weiß genau, wann welche Schwelle vielleicht überschritten worden ist. Das heißt, Anzeigen unbedingt, und dann sind wir auch verpflichtet in der Polizei, die Anzeigen entgegenzunehmen und zu bearbeiten. Und wir haben einen sehr interessanten Punkt jetzt eigentlich auch gemacht, was Internetkriminalität angeht, beziehungsweise auch von Frau Kraus, die sagt, dass eine Verrohung stattfindet. Mhm. Das ist letztendlich tatsächlich auch so zu beobachten. Und Frau Kraus macht jetzt den Vorschlag, bestimmte Plattformen vielleicht zu regulieren. Das sollte man auch auf jeden Fall diskutieren, aber nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass wir in Deutschland eine Meinungsfreiheit haben, die grundrechtlich auch gesichert ist. Aber alles, was darüber hinausgeht, das muss konsequent angezeigt werden und verfolgt werden. Denn genau das ist nämlich das Problem, dass solche Straftaten im Internet, ich nenne es mal ganz allgemein Hasskriminalität, wobei das Wort auch wissenschaftlich nicht ganz so gut ist, aber so ist es ja bekannt. Und wenn dort Hasskriminalität stattfindet im Internet und dass wir das nicht verfolgen, dann führt das eben dazu, dass das immer weiter eskaliert. Und irgendwann geht das aus der digitalen Welt dann doch wieder in die analoge. Und das ist dann genau das, was Herr Nöchel vielleicht angesprochen hat, dass man dann auf der Straße eben auch erkannt wird und angesprochen wird. Und da will ich auch nochmal ergänzen, jeder von uns, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, über öffentliche Plätze, wollen mehr Polizisten dort sehen, mehr Streifen, mehr Sicherheitskräfte. Wir sehen aber keine Polizisten im Internet. Und das ist ein riesiges Problem. Und ich glaube, den Entscheidungsträgern ist noch gar nicht klar, was das für Auswirkungen hat. Die ersten Auswirkungen sehen wir jetzt. Und auch wenn das wissenschaftlich noch nicht genau untersucht ist, vielleicht kann Frau Wollinger das dann auch noch mal ergänzen, aber das, was im Bereich der sozialen Medien stattfindet, durch die Plattform selbst, durch deren Algorithmen, aber auch dadurch, dass wir dort keine digitalen Streifen, Polizeistreifen haben und die Entdeckungswahrscheinlichkeit so gering ist, dass das eben dazu führt, dass genau die Jugendkriminalität derart ansteigt und dann eben auch in der Konsequenz vielleicht das Messer mitgeführt wird und auch in bestimmten Situationen dann gezückt und angewendet wird.
Ja, Frau Wollinger, das ist ja ein total spannender Punkt, dass diese Streifen im Internet gibt es natürlich so nicht. Es gibt vielleicht mal eine Internetwache, da weiß man aber auch nicht, was man mit erreicht. Und die Entdeckungsgefahr, wie Herr Bohne-Winkel das nennt, gibt es in der Form nicht. Ist das denn der kausale Schluss, warum die Verrohung auch in unserer Gesellschaft bis zu einer Jugendkriminalität zunimmt?
Ja, also der Internetraum ist auf jeden Fall ein ganz besonderer wegen dieser vermeintlichen Anonymität. Das ist nicht immer unbedingt so, ne? Also da wird auch Hass und Hetze mit Klarnamen kommuniziert, aber das zeigt ja nochmal, wie sicher sich da Leute fühlen und da Sachen posten, die sie wahrscheinlich auf der Straße jemandem so nicht sagen würden. Und das hat sicherlich etwas mit unserem generellen Verständnis vom Internet zu tun. Also es gibt auch viele, die zeigen gar nicht an, weil sie das Gefühl haben, das ist so ein rechtsfreier Raum, wo soll ich denn das anzeigen oder so? Also selbst das haben wir in Umfragen schon gesehen, dass teilweise eine Unsicherheit ist, wo ich das anzeige. Dabei kann man es, wie Herr Bohne-Winkel gesagt, bei jeder Polizeibehörde Stelle anzeigen. Und dieses, ja, es zu äußern, weil man sich so anonym fühlt, weil man ja auch nicht ihn gegenüber sieht, das hat natürlich eine ganz besondere Dynamik. Plus dann noch die Plattform, also dann profitieren ja auch noch Leute davon, von solchen polarisierten Debatten, von Hass und Hetze, was ja auch schon angesprochen wurde, so welche Algorithmen sich wie auch verstärken oder was sich auch besser verkauft. Insofern sehe ich da auf jeden Fall auch die Plattformbetreiber in der Pflicht. Und da geht es ja auch nicht darum, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt werden soll, sondern dass gegen Beleidigungen, gegen Rassismus vorgegangen werden soll. Und da ist ja gerade die Entwicklung jetzt auch nicht so ermutigend, wenn wir sehen, dass bei Facebook wie in so einem vorauseilenden Gehorsam es mit Trumps Wahl da gleich Rückschritte gab. Insofern, ja, das ist wirklich schwierig, was da passiert. Und man muss auch sagen, dass diese ganzen Hass und Hetze ja auch nicht nur Einzelposts sind und Einzelmails, sondern das wird auch orchestriert. Also so ein Staat wie Russland hat auch ein Interesse daran, dass innerhalb von Demokratien so Polarisierungstendenzen entstehen. Und insofern sind das gar nicht immer nur wirklich einzelne User, sondern auch Bots, also sozusagen technisch auch programmierte Sachen, die da in Masse irgendwie sowas schicken, auch gegen Wissenschaften. Da haben wir auch eine große Wissenschaftsfeindlichkeit, die dafür sorgen soll, dass sich WissenschaftlerInnen halt nicht mehr so öffentlich äußern, wenn sie danach so Hassmails bekommen. Also das ist auf jeden Fall ein großes Problem, ja.
Auch spannend, dass wir vom Thema Sicherheit eben auf die großen Player in der Welt kommen, Russland und auch Donald Trump fehlt ja schon mehrfach, die das Klima auf dieser Welt mitbestimmen. Wir sprechen über ein Sicherheitsgefühl in Deutschland, über die Kriminalstatistik und fragen, ist Deutschland unsicherer geworden? 08000441777. Ich fand aber auch den Begriff von Martina Ahrens aus Köln gut, dass es nicht nur um ein Sicherheitsgefühl hier im Land geht, sondern auch ein Unbehaglichkeitsgefühl. Bevor ich gleich den nächsten Hörer aus Berlin dran nehme. Herr Bohne-Winkel, würde mich noch eins interessieren. Entdeckungsgefahr, haben Sie gerade das genannt. Es gibt ja diesen alten Spruch, die Strafe muss auf dem Fuße folgen. Und das ist ja in der Tat, wir kennen ja die Überlastung auch an Amtsgerichten hierzulande und an Landgerichten. Ist das nicht der Fall? Spielt das auch mit der Verrohung und der im wachsenden Kriminalität eine Rolle, dass einfach die Strafe nicht auf dem Fuße folgt?
Also in einigen Teilen sicherlich. Es gibt ja das beschleunigte Verfahren, was ab und zu dann auch. Aber gerade in größeren, komplexen Sachverhalten ist es leicht, dass auch in der Justiz Wartezeiten von mehreren Jahren manchmal zustande kommen, bevor überhaupt irgendwelche Anklagen eingereicht werden. Und beziehungsweise es dann zu Gerichtsverhandlungen kommt. Und natürlich führt das alles dazu, dass es zeigt, wenn ich Straftaten begehe, dass mir vielleicht nicht viel passiert. Ja, und das, natürlich ist das auch ein Punkt, wenn Sie da aufmachen, wenn entsprechend die Strafe nicht auf den Fuß erfolgt. Wobei das natürlich der Begriff ist, wie schnell das sein soll. Aber das hat natürlich einen anderen Effekt. Das hat ja auch die Wissenschaft gezeigt, wenn es relativ zeitnah erfolgt, dass es dann auch einen Effekt bei den Betroffenen hat.
Aber das wünschte man sich ja nach solchen Silvesternächten zum Beispiel, dass am Ende da auch recht schnell der Staat deutlich macht, das geht hier nicht, was hier gerade passiert. 08000441777 rufen Sie uns gerne an. Wir sprechen über die Sicherheit in Deutschland und wir machen jetzt mal einen Abstecher nach Berlin. Zum einen zu Klaus Wohning. Guten Abend, Herr Wohning.
Schönen guten Abend.
Sie waren Opfer einer Straftat?
Ich war Opfer einer Straftat, ja. Es hat auch tatsächlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, im negativen Sinne. Mhm. Ich war auf einer Geschäftsreise mit der Bahn und habe Zwischenstationen gehabt in Frankfurt Hauptbahnhof. Das ist so ein Kopfbahnhof, das heißt, da muss der Zug einmal reinfahren, wieder rausfahren. Und da steht er halt 8 Minuten. Und in 8 Minuten kam es dazu, dass da Menschen halt ein- und aussteigen, wie das so ist. Aber da sind auch Menschen eingestiegen, die gar nicht mitfahren wollten, sondern die haben versucht, Passagiere auszurauben, indem sie so ein Ablenkungsmanöver gestartet haben, wo sich dann eine Frau auf den Boden warf, so nach dem, man hatte den Eindruck, dass sie einen medizinischen Notfall hat. Mhm. Da haben sich dann natürlich Leute hinbegeben, ich auch. Das war im Nachhinein ein grober Fehler, weil die ist dann aufgestanden, ausgestiegen, ging es wieder gut und mein Geschäftskoffer war weg. War ein iPad drin. Der Vorteil dieser Sache war, dass ich den sozusagen orten konnte. Dann bin ich auf dem Bahnsteig raus, habe die Bahnpolizei angesprochen. Die wollten da aber keine Verfolgung aufnehmen. Also ich habe dem gezeigt, wo dieser Koffer gerade hinwandert. Dann bin ich, weil er mir nicht helfen wollte, rausgelaufen und bin denen selbst hinterher. Habe dann auch meinen Koffer gesehen und die sind dann in dieses Frankfurter Bahnhofsviertel hinein. Und ich da eben hinterher und habe parallel da die Polizei, die da also über die 110 eben angerufen. Und wir sind dann denen hinterher, die sind gleich mit so einem Mannschaftswagen angerückt. Aber letztendlich ist der mit meinem Koffer in so einem Haus verschwunden und ab da habe ich meinen Koffer nie wieder gesehen.
Was bleibt denn für ein Gefühl hängen, außer natürlich diesen, dass Sie beraubt worden sind und dass Sie dann erstmal nach sind? Was können wir auch gleich Herrn Brunewinkel mal fragen, ob man das überhaupt machen sollte?
Die Polizisten waren total nett, ja, und die haben mich auch, würde man sagen, ein bisschen zusammengefaltet. Also es war grob fahrlässig, weil in Frankfurt wissen wir, dass das eine No-Go-Area sei. Das habe ich dann auch gemerkt, als sie da waren. Da kamen ja ständig irgendwelche Fahrzeuge und haben irgendwelchen Leuten da eben nachgestellt von der Polizei, weil da immer irgendwas im Gange ist. Also es ist wirklich schwierig dort. Und mir war das jetzt in dem Moment nicht bewusst. Ich wollte das Ding wieder bekommen, weil da sind halt meine Geschäftsunterlagen drauf gewesen und so. Aber es war keine weise Entscheidung. Ja, die Polizei hat mir gesagt, also sie sind ziemlich schnell mit dem Messer da und es war gut, dass ich sie gleich angerufen habe. Die haben mich dann auch freundlicherweise bis zum Bahnsteig zurückbegleitet. Und ich muss echt sagen, also erstens ein Lob auf die Frankfurter Polizei, die dort jeden Tag an der Front steht. Aber es hat auch so ein bisschen das Gefühl hinterlassen, dass wenn ich nach Frankfurt komme, also ich fühle mich da nicht wohl, wenn ich da stehe. Ja, also das ist einfach ein Bereich, wo man den Eindruck hat, der ist nicht mehr sicher.
No-Go-Areas in Deutschland, die Bahnhöfe werden da gerade genannt nochmal. Herr Wohning, Dankeschön, dass Sie das geschildert haben und wir können nach den Nachrichten auch nochmal über die Messergesetze oder die Waffenverbotszonen sprechen, aber lassen Sie uns mal diese No-Go-Area mitnehmen, weil das ist etwas, das auch eine andere Hörerin aus Wunsdorf uns noch geschrieben hat, die sagt nämlich, Frau Brasch, Deutschland toleriert seit Jahrzehnten solche rechtsfreien Räume, Silvester in Berlin, bürgerkriegsähnliche Zustände, Rufe nach einem Kalifatstaat, Drogenkartelle, kriminelle Clans. Und sie sagt, all das wurde aber auch ins Land gelassen. Unsere Politiker leben geschützt, die Sorgen der einfachen Menschen interessieren sie nicht. Das ist natürlich das Thema der Migration, das Deutschland seit Jahren beschäftigt, auch mit dem Blick auf die innere Sicherheit. Das können wir auch gleich nochmal mit dem Blick auf die Daten einordnen. Welche Rolle das eigentlich schreibt, war auch G. Lotti aus Biberach, schreibt auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau, seit der Flüchtlingskrise ist die Unsicherheit immens gestiegen. Das ist alles nicht mehr so wie vorher. Das ordnen wir mit unseren Gästen Eike Bohnewinkel und Gina Wollinger gleich ein, hier beim Mitreden Deutschland diskutiert. Wir sprechen heute über die Sicherheit hier im Land. Fühlen Sie sich sicher oder unsicherer im Vergleich zu den Jahren zuvor? 08000441777. Und nach diesen nächsten Nachrichten hören wir uns dann nochmal wieder zur letzten halben Stunde.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind mehr als 200 Leichen geborgen worden. Das hat ein Polizeisprecher in der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord waren insgesamt 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer geben. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid und dafür, dass jeden Tag Menschen sterben, betonte Klingbeil.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben. Und es wird auch, das will ich sehr klar sagen, mit mir keine Kehrtwende geben, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
SPD-Chef Lars Klingbeil. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine Annäherung an Russland fordern. Der texanische Gouverneur Abbott hat den Einsatz von 5000 Angehörigen der Nationalgarde angeordnet. Offizieller Grund sind Proteste, die für das Wochenende angekündigt sind. Außerdem sollen mehr als 2000 Polizisten zum Einsatz kommen. Vorher hat US-Präsident Trump schon Nationalgardisten nach Los Angeles entsandt, gegen den Willen des Bundesstaats Kalifornien. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Für das ARD-Studio Teheran, Pia Masurczak.
Der Iran plane eine dritte Anlage an einem sicheren Ort, zusätzlich zu den beiden bestehenden, so Behrouz Kamalvandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Außerdem werde man die für die Anreicherung notwendigen Zentrifugen am Standort Fordow erneuern. Die IAEA hatte am Donnerstag offiziell festgestellt, dass der Iran seine Pflicht zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verletze. Grund dafür ist, dass der IAEA seit längerem nicht ausreichend Zugang zu den iranischen Atomanlagen gewährt werde.
Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell etwas gegen Staus durch Grenzkontrollen zu unternehmen. Er hat sich mit Verantwortlichen der polnischen Region Lubuskie getroffen, die an Brandenburg grenzt. Woidke kündigte an, er werde beim Bund darum bitten, dass das Projekt für eine dritte Fahrspur auf der A12 schnell vorangetrieben wird. Zurzeit gibt es zwischen Frankfurt-Oder und Polen wegen der Grenzkontrollen immer wieder Staus. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht klar bei 12 bis 7 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 21, Frankfurt-Oder 20 Grad. Auch morgen durchweg sonnig bis 26 Grad. Samstag bis 30 Grad und am Sonntagnachmittag dann teilweise kräftige Schauer. Der Blick zur Uhr. Es wird in wenigen Augenblicken 21.33 Uhr.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Einen schönen guten Abend in alle Himmelsrichtungen, einen guten Abend in die großen Städte hier im Land, aber eben auch aufs Land selbst. Denn genau das ist bei unserem Thema eben auch spannend heute Abend, wie Sie persönlich auf Deutschland schauen, wie Sie es selbst erleben. Ich bin Nina Zimmermann und wir fragen heute, ist Deutschland unsicherer geworden? Darüber diskutieren wir bundesweit mit Ihnen unter der 08000441777 oder gerne auch im Chat, der läuft auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau mitreden, ist ja auch eine Radio-Talk-Sendung zum Anschauen sozusagen. Ja, haben Sie den Eindruck, dass die Sicherheitslage sich in den letzten Jahren verändert hat? Was sind Ihre persönlichen Erlebnisse? Wir hatten ja auch schon die Schilderung, am Frankfurter Bahnhof zum Beispiel ausgeraubt worden zu sein. 08000441777. Wir haben auch über andere Sachen schon gesprochen, über die Kriminalität im Internet, über die Verrohung, auch gerade was Jugendliche und Kinder angeht, weil eben Social Media eine große Rolle spielt. Also wir haben einen Bogen gespannt, aber haben noch die letzte halbe Stunde Zeit, weiter daran zu arbeiten Und wir machen das mit Professor Dr. Gina Wollinger. Sie ist Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Köln, von dort angereist. Und Eike Bohne-Winkel ist stellvertretender Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter aus Rostock, aus Mecklenburg-Vorpommern zugeschaltet, selbst auch Polizeibeamter. Ich habe gerade schon gesagt, wir widmen uns jetzt mal dem Thema der Migration. Das ist etwas, das Deutschland schon länger beschäftigt. Wir hatten eine E-Mail von einer Hörerin, die daran schilderte, was alles an No-Go-Areas, an rechtsfreien Räumen auch in ihrer Wahrnehmung entstanden ist in den letzten Jahren. Und sagte, das wurde auch alles ins Land gelassen und meint damit ja auch die 2015er Jahre. Ein Satz, der vielleicht auch schnell fällt, wenn es um organisierte Kriminalität oder Gewaltvorfälle geht, aber so einfach machen wir es uns heute Abend nicht. Frau Wollinger, die Frage ist, wie hängt denn das zusammen, die Migration, dass Menschen aus anderen Ländern bei uns sind und Kriminalität, weil in der Tat werden ja nicht deutsche Tatverdächtige explizit anders ausgewiesen auch nochmal.
Ja, das Thema ist ja etwas, was jetzt seit längerer Zeit auch wieder ganz stark so verhandelt wird. Migration als Sicherheitsproblem. Und man muss sagen, so einfach können wir den Zusammenhang nicht ziehen. Also wir sehen auch, wenn wir jetzt erstmal ganz rauszoomen, die Kriminalitätsentwicklung uns anschauen und Migrationsentwicklung, sehen wir nicht, dass das parallel läuft. Also nicht, indem mehr Menschen ins Land kommen, steigt dann auch automatisch die Kriminalität. Was man immer wieder in der polizeilichen Kriminalstatistik sieht, ist, dass der Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger höher ist als der Anteil Nichtdeutscher in der Wohnbevölkerung. Daraus schließt man oft diesen Schluss, dass es hier einen Zusammenhang gibt.
Also wir haben ungefähr einen Ausländeranteil von 15% in Deutschland. Der Tatverdächtigen Nichtdeutschen liegt bei 33, je nachdem,
genau, was man 34, ne, wenn man auch die Taten rausnimmt, die nur Nichtdeutsche begehen können, ne, sonst wäre es ja ganz verzerrt. Da sieht man, das ist schon erhöht. Aber dieser Vergleich, der hinkt halt aus ganz, ganz vielen Gründen. Also einmal gibt es auch TouristInnen. Ne, man denke an Fußballspiele, internationale in Deutschland. Es gibt Leute, die zur Tatbegehung nach Deutschland reisen. Also nicht alle nichtdeutschen Tatverdächtigen gehören auch zur Wohnbevölkerung. Dann wissen wir, es gibt auch viele Verzerrfaktoren, wie eine gesteigertes Anzeigeverhalten, wenn ich den Täter als fremd wahrnehme. Es gibt auch Kontrollpraxen der Polizei, die damit eine Rolle spielt. Und wir sehen auch die Menschen, die migrieren. Also wenn wir jetzt in Bezug auf Fluchtmigration uns das anschauen, dass wir hier auch einen erhöhten Anteil junger Männer haben. Und der steht eh mehr mit Kriminalität im Zusammenhang. Das hatten wir ja heute Abend auch schon öfter angesprochen. Man muss insgesamt sagen, dass nur ein ganz kleiner Teil von MigrantInnen Straftaten begehen. Das gilt für viele Bereiche, auch wenn wir über Jugendkriminalität sprechen. Ne? Wir sehen da steigende Zahlen, aber letztendlich die allermeisten Jugendlichen sind nicht polizeilich auffällig. Und das gilt auch für MigrantInnen, das gilt auch für Geflüchtete. Also da reden wir wirklich von einem ganz kleinen Teil. Und insofern ist das ja immer sehr überzogen, so die Darstellung des Zusammenhangs. Was wir, vielleicht um das so ein bisschen abzuschließen, ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema, es ist immer ein bisschen schwierig, das so runterzubrechen. Was wir in kriminologischen Studien sehen, ist, dass die Risikofaktoren für Gewalt die gleichen sind bei Deutschen und Nichtdeutschen. Aber Nichtdeutsche beziehungsweise Menschen mit Migrationsgeschichte haben häufiger eher diese Risikofaktoren. Also zum Beispiel, gut untersucht ist das in Bezug auf Jugendliche, schlechtere Bildung, mehr Zustimmung zu so gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen, mehr eigene Gewalterfahrungen auch, zum Beispiel durch die Eltern erlebt. Und wenn wir das betrachten, dann sehen wir nicht, die Migration ist das Entscheidende, sondern das, was die Menschen erleben und Einstellung.
Da fragt Markus auf dem YouTube-Kanal Frau Wollinger, inwieweit ist denn aus Ihrer Sicht die schulische Ausbildung auch ein Teil der vermeintlich gesunkenen Sicherheit? Stichwort politische Bildung, Vermittlung von Prinzipien und Werten.
Ja, Schule ist in Bezug auf Jugendliche natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Wir sehen das schon alleine daran, dass Jugendkriminalität auch oft damit einhergeht mit Schulabsentismus. Also Jugendliche, die Schule schwänzen, begehen auch mehr Straftaten. Und Schule hat natürlich noch eine viel größere Aufgabe, als nur Wissensstoff zu vermitteln, sondern ist ja ein Ort auch des sozialen Lernens, wo auch Probleme angesprochen werden können. Wir hatten es im YouTube-Kommentar vorhin von Waltraud Seuss, die anregte, man braucht auch mehr Morgenkreise in der Schule. Und das ist jetzt so eine ganz kleine Maßnahme, aber es spricht einen ganz wichtigen Punkt an, dass nämlich auch Beziehungsarbeit in Schule eigentlich passieren sollte und dass es eine ganz große Chance eigentlich ist, wenn Schule dafür Kapazitäten hat. Naja. Und da sehen wir natürlich seit vielen Jahrzehnten defizitäre Ausstattung.
Das haben wir auch immer hier in der Sendung, dass an den Schulen aber auch viel eben abgelegt wird. Man muss noch eine Antirassismus-Schulung machen, man muss eine mediendemokratische Schulung machen, eine KI, wie kann man damit umgehen? Da wird eben dann auch viel abgelegt. Wir haben gleich noch zwei Hörer in der Leitung und natürlich ist das eine Sendung, in der Sie sprechen und unsere Experten gleichermaßen. Ich würde eine Frage noch an Herrn Brunewinkel stellen. Diese Kriminalstatistik, die weist ja immer die Tatverdächtigen aus, in dem Fall eben auch die nicht-deutschen Tatverdächtigen, aber es geht ja letztendlich gar nicht dann darum, was banal gesagt verknackt wurde, was wirklich Ding, also wo die Staatsanwaltschaft und die Richter drauf geschaut haben. Wieso geben wir die Statistiken eigentlich dann so aus, wenn sie dann doch am Ende auch verzerrend sein können, weil gegen einen Tatverdächtigen ermittelt man erstmal mit einem ungewissen Ausgang?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir uns auch seit Jahrzehnten stellen, auch in den Gesprächen mit der Politik. Wir als Bund Deutscher Kriminalbeamter fordern zum Beispiel einen periodischen Sicherheitsbericht, weil wir haben jetzt am Anfang zum Beispiel über die polizeiliche Kriminalstatistik gesprochen. Es gibt aber noch ganz andere Statistiken. Also es wurde jetzt gerade der Verfassungsschutzbericht 2024 veröffentlicht. Dann gibt es mal Statistiken zu vielen anderen Bereichen, was zum Beispiel Wirtschaftskriminalität angeht, aber auch zu politisch motivierter Kriminalität. Also eigentlich müsste man all diese Statistiken ja mal zusammenfassen und daraus sich ein Bild machen. Das wäre, glaube ich, für eine Versachlichung der Debatte sehr, sehr sinnvoll. Ja. Und wenn wir dann diskutieren darüber, dass wir letztendlich nur die Tatverdächtigen dort erfassen, wobei wir da ja auch nur erfassen, von denen wir wissen. Ja, also die Kriminalstatistik ist eigentlich nur das, was wir
das Hellfeld, kennen. Ne? Genau.
Das ist das Hellfeld. Im Bereich ein sehr, sehr, sehr großes Feld. Wir viele Anstrengungen unternehmen müssen, um dort tätig zu werden und dort mehr zu holen. Wenn wir dann aber schauen, die Statistiken, die es ja auch gibt, wer wird denn letztendlich überhaupt verurteilt? Das sind dann noch wieder ganz andere Zahlen, die wir diskutieren sollten.
Leider wirkt es manchmal, als ob Herr Brunewinkel in einen Tunnel reinfährt, aber wir
ich habe auch ein bisschen einen Hall mittlerweile hier drauf. Das hatte ich am Anfang nicht und irgendwann kam der jetzt.
Ich sage Sie, wie war das mit hast du Scheiße am Schuh? In der Fußballersprache, Zitatsprache von Andi Brehme, glaube ich. Wir schauen das nochmal hinter den Kulissen, haben aber auch genug Potenzial in den Telefonleitungen gerade. Einmal Tina Stadler aus Berlin. Guten Abend, Frau Stadler.
Ja, guten Abend.
Sie haben sich nochmal auch den Waffenverbotszonen, dem Messergesetz angenommen. Das ist ja ein Thema, über das wir ganz viel gesprochen haben, nicht nur in der Sendung, sondern eben, weil die Schlagzeilen auch so sind, wie sie sind. Wie schauen Sie darauf, dass zum Beispiel Messer verboten werden sollten? Welcher normale Mensch trägt ein Messer mit sich?
Ich zum Beispiel.
Warum? Was machen Sie? Wirklich?
Weil ich zum Beispiel im Zug auch mal einen Apfel aufschneiden möchte. Weil ich manchmal Kräuter sammle und dafür ein Messer brauche, weil ich, wenn mir ein paar Pilze über den Weg laufen im Park, die auch mitnehmen möchte. Und dazu brauchen sie auch ein Messer. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass diese Messerverbotszonen sehr viel bringen werden. Ich meine, das hat man in Hamburg gesehen, trotz Messerverbotszonen und Videoüberwachung. Es als potenzielles Opfer bin ich trotzdem tot oder schwer verletzt oder was auch immer. Aber es kriminalisiert einfach viele ganz normale Bürger. So anders als Schusswaffen sind Messer, zumindest normale Messer, keine irgendwelche Springmesser oder solche Sachen, sind Alltagsgegenstände.
Ich habe aber in der Tat bei der Messerverbotszone gar nicht an so kleine Messerchen gedacht, die ich auch in der Schublade habe, mit denen man eben das Äpfelchen schält oder bei dem ein oder anderen Pilz in Versuchung kommt, Frau Stadler. Aber Sie sagen, diese Messergesetz, ein Verbot, nein, das stigmatisiert am Ende dann eben auch Sie, die normalen Leute.
Ja, und wie gesagt, es kriminalisiert einfach ganz normale Leute. Und was ich auch noch sehr ärgerlich finde, ich habe... Überlegen Sie mal, wenn Sie jetzt in Deutschland rumfahren, Sie müssten sich immer vorher erstmal irgendwo erkundigen, wo ist jetzt genau eine Messerverbotszone, wo kriegen Sie die Informationen her? Ich habe auch versucht herauszufinden, wie man eine Ausnahmegenehmigung bekommen kann und wo man die bekommen kann. Ich habe weder auf der Seite von Berlin, berlin.de, noch auf der Seite der Polizei was gefunden. Und das finde ich jetzt auch schon mal ärgerlich. Und dann ein Punkt auch noch, die Kontrollen werden natürlich auch nicht neutral stattfinden, wenn dort kontrolliert wird, weil ältere Damen werden wahrscheinlich weniger kontrolliert als junge Männer.
Das können wir auch nochmal an Frau Wollinger stellen, die sich ja auch als Soziologin und Kriminologin auch mit Taten beschäftigt. Wir sind jetzt nochmal bei diesen Messerattacken. Zum einen sagt Frau Stadler, also mein Messerchen, das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Und gleichzeitig aber auch der Hinweis, dass dann solche verdachtsunabhängigen Kontrollen dann vielleicht gar nicht so unabhängig sind. Also wie lässt uns das mit solchen Taten dann zurück? Schutzlos ausgeliefert? Mhm. Kann man KI-mäßig, kann man mit Überwachung was anderes machen?
Ja, das sind auf jeden Fall nochmal ganz wichtige Punkte. Ne? Messer ist erstmal ein Alltagsgegenstand. Ich bin auch vor kurzem mit Messer in die Niederlande gereist auf eine Fahrradtour und hatte das so für unterwegs mit dabei. Also ich kenne viele Leute, die auch aus völlig legitimen Gründen Messer dabei haben. Aber ich hatte keine Sorge, kontrolliert zu werden. Und da spricht Frau Stadler einen ganz wichtigen Punkt an. Wenn ich jetzt schwarz wäre, hätte ich mir das vielleicht jetzt tatsächlich überlegt. Ne? Weil es hat ja auch einen Sinn, dass wir in Deutschland nicht einfach anlasslose Polizeikontrollen überall haben dürfen. Und das wird natürlich ein bisschen dieser Grundsatz ausgehöhlt mit diesen Messerverbotszonen oder Waffenverbotszonen, weil da sind anlasslose Kontrollen möglich und wir wissen, wen es da mehr trifft. Nun, das ist kein deutsches Phänomen, das sehen wir auch in anderen Ländern, dass halt bestimmte migrantisierte Gruppen viel eher kontrolliert werden und dann ja auch kriminalisiert werden, so aus in dem Punkt, wenn sie aus legitimen Gründen so etwas dabei haben. Also das ist schon auch ein Problem. Und auf der anderen Seite können wir uns überlegen, okay, Verhältnismäßigkeit, wie viel nützt uns das jetzt für die Sicherheit? Und ich glaube, bei diesem Thema Messerkriminalität kommen wir einfach nicht weiter, wenn wir nicht eine andere kriminalpolitische Haltung hier finden, die ein bisschen mutiger ist, die es auch formuliert und ausspricht, dass man langen Atem braucht. Weil um hier an die Ursachen zu gehen, zum Beispiel solche Einstellungen, die Beziehungsdelikte, die Männlichkeitsnorm und dergleichen, das braucht ein bisschen mehr Zeit, als so ein Verbotsschild aufzustellen. Aber es ist um einiges wirksamer, weil wir wissen auch, Gewaltkriminalität, wir hatten noch lange Zeit in Deutschland einen Rückgang der Gewaltkriminalität, auch der Jugendgewalt. Also das ist kein natürliches Phänomen, sondern das ist etwas, was wir beeinflussen können. Mhm. Und das braucht halt Zeit, das braucht Geld und das ist etwas, was man erstmal nicht so sieht.
Das klingt nach langen Atem auf jeden Fall erstmal. Neues Wappentier für Deutschland schreibt auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau, Messer in der Bahn zu verbieten bringt nichts. Unsere Lehrlinge dürfen scharfe Stemmeisen und Stoßaxt zur überbetrieblichen Ausbildungsstätte transportieren. Wir haben noch ein paar andere Themen, die ganz bunt sind und die wir auch gerne nochmal gleich hier besprechen können, bevor Christian Steiner aus Bremen aber erstmal dabei ist. Guten Abend.
Guten Abend.
Was ist Ihnen passiert? Sie haben bei nebenan.de sich auch zum Thema Sicherheit was gelesen? Oder?
Ja, ich muss dazu sagen, ich wohne hier in Bremen in einer Gegend, wo es in den letzten, ich sag mal, 12 Monaten doch relativ viele schwere Verbrechen gab. Das war einmal ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Drogerie, wo ich einkaufe. Das war ein bewaffneter Raubüberfall in eine Gaststätte, die ich auch besuche. Und hier in der Straße, wo ich wohne, wurde sogar auf offener Straße eine Schusswaffe gebraucht. Und es wurde auch jemand verletzt. Der ist nicht gestorben, aber der wurde verletzt.
Was ist so der Kontext immer gewesen? War das Bandenkriminalität oder weiß man das im Nachhinein?
Ich habe diese Quellen aus den Pressemitteilungen der Polizei. Die endeten meistens damit, dass Zeugen gesucht werden. Und zum Beispiel der Überfall auf die Gaststätte, das hat mir der Innerbau gesagt, das wurde im Prinzip nach 1-2 Monaten eingestellt. Täter konnte nicht ermittelt werden. Das hat bei mir was ausgelöst, vor allem bei meiner Frau auch. Wir haben auch gerade eine kleine Tochter bekommen. Und dann habe ich mal bei nebenan.de eine Abfrage gemacht. Habe so die Nachbarschaft gefragt, wie seht ihr das? Das hatte für mich den Vorteil, dass das auch wirklich Nachbarn sind, die auch wirklich hier wohnen und die verifiziert sind und da jetzt keine Bots irgendwelche Antworten erzeugen können. Und es kamen sehr viele Rückmeldungen. Da kamen, glaube ich, in kürzester Zeit über 120 Rückmeldungen. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Und interessanterweise waren die meisten, die sich zurückgemeldet haben, Frauen, die das bestätigt haben, die gesagt haben, ich fühle mich hier unsicher. Und ich habe mich dann an den Ortsbeirat, das Ortsamt hier gewendet. Und die haben sogar einen Sitzungstermin anberaumt, bei dem dann der Revierleiter oder Kommissariatsleiter eine Präsentation gehalten hat. Und der hat dann auch mit der polizeilichen Kriminalstatistik argumentiert und hat es allerdings nicht geschafft, da die Besucher zu beruhigen, weil er letztendlich zugeben musste, dass die diese Kriminalstatistik sehr verzögert arbeitet. Und er hat erzählt, wenn da jetzt steht im Jahr 2024, was weiß ich, 100 Raubüberfälle, heißt das nicht, im 2024 gab es 100 Taten. Das ist nicht der Tatzeitpunkt, sondern der Abschluss der Ermittlungen. Dann geht das erst rein.
Also ein Blick in die Vergangenheit eigentlich.
Also man müsste eigentlich, um eine Aussage jetzt über wirklich das letzte Jahr zu machen, vielleicht nochmal ein, zwei Jahre warten. Und dann kommt dann die richtige Zahl. Und das, was auch interessant war, er hat mit einem Rückgang berichtet, allerdings nur im Vergleich von 23 zu 24, während das im Vergleich zu 21 also wirklich sehr stark angestiegen ist. Da gab es einen kleinen Knick, aber trotzdem finde ich, kann man nicht sagen, es ist jetzt weniger geworden. Man kann sagen, der Anstieg hat sich jetzt etwas abgeflacht. Aber das ist eine andere Aussage.
Ich finde vor allem den Punkt spannend, den Sie sagen, dass die Rückmeldung von den Frauen da einfach auch groß war und dann ein Großteil bis zu zwei Drittel sich eben auch nicht mehr sicher fühlen in der Stadt. Herr Steiner, das würde ich gern kurz für die 10 Minuten vielleicht, die wir haben, gerne auch noch mitnehmen. Ist das Herr Eike Bohnewinkel, ich habe das heute schon gesagt, das muss man erstmal rotieren reinbringen. Herr Bohnewinkel, ist das ein Punkt, in der Frauen auch dazu bringt, eben weniger auf teilzunehmen am Leben, an der Welt, nachts nicht mehr sehr gerne unterwegs zu sein? Also erleben wir so eine Verdrängung vielleicht auch gerade?
Also ich glaube, wir haben ja in der Diskussion schon öfter jetzt die Punkte gehabt, was Frauen anbetrifft. Sie verstehen mich, ja?
Ja, perfekt.
Jetzt ist der Hall weg und ich höre mich auch ganz anders. Dankeschön.
Und hätten wir schon früher machen können. Schade.
Ja. Und natürlich fühlen sich Frauen in bestimmten Situationen unsicher. Das hat ja eben auch das schöne Beispiel eben von Herrn Steiner gezeigt mit seiner Umfrage, was die Frauen dort beigetragen haben. Nichtsdestotrotz muss man auch da festhalten, dass es viele, viele positive Entwicklungen in den vergangenen Jahrzehnten gab. Aber natürlich haben wir wieder bestimmte Bereiche, wo Frauen sich vielleicht in der Öffentlichkeit nicht mehr trauen, in bestimmte Straßen vielleicht zu gehen. Das zeigen ja auch dann die Umfragen, die es immer gibt zu dem subjektiven Sicherheitsgefühl. Da ist eine Frage immer, ob man selber in der eigenen Straße nachts irgendwie rausgehen würde. So ähnlich ist die Frage, die wird immer wiederholt. Mhm. Und da sind die Werte schlechter geworden, insbesondere bei den Frauen. Und darauf müssen wir dringend reagieren. Und kommen wir eigentlich wieder zu dem Punkt zurück, den wir vorhin besprochen haben, der dankenswerterweise auch von einem Zuhörer kam, was die patriarchalen Strukturen angeht, beziehungsweise auch dann der Blick in die Vergangenheit, also wie wir in der Gesellschaft eigentlich leben und wie wollen wir leben und wie wollen wir es eigentlich garantieren, dass egal welches Geschlecht jemand hat, niemand Angst haben muss, irgendwie nachts auf die Straße zu gehen. Also das ist ein Punkt, über den müssen wir diskutieren, da müssen wir auch Antworten drauf finden, definitiv.
Ich glaube, man kann dabei auch immer mit betrachten, dass die Maßnahmen, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, andere sind als Maßnahmen, um Kriminalität zu reduzieren, weil es einfach zwei Paar Schuhe sind. Wir sehen immer wieder auch, dass Frauen eher Angst haben, ältere Menschen eher Angst haben. Wenn wir uns die polizeiliche Kriminalstatistik angucken oder auch Dunkelfeldstudien, sind es vor allem junge Männer in der Stadt, die als Opfer viel häufiger gezählt werden. So, ne? Gesamtkriminalität, wenn wir uns bestimmte Bereiche angucken, sieht es natürlich anders aus. Und das, was Angst macht, ist selten die Kriminalität als solches, die ich sehe. Also Angst macht ja nicht noch der Blutspritzer, der da irgendwie in der Unterführung ist, sondern Angst macht, dass es stinkt, dass es dunkel ist, nicht einsehbar ist, dass es beengt ist und so. Und das sind ja Faktoren, die man durchaus angehen kann. Das muss vielleicht auch gar nicht Polizei machen, sondern es ist auch eine Frage von städtebaulicher Planung, wie man da das Sicherheitsgefühl erhöhen kann. Das ist ja durchaus auch möglich durch verschiedene Maßnahmen.
Norman Inster schreibt auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau: Hallo Eike, also Herr Bohnewinkel ist gemeint. Sind denn private Bürgerwehren oder Community Cops legal?
Wenn Sie Aufgaben der Polizei übernehmen wollen, dann sind die nicht legal. Also davon würden wir auch in der Polizei dringend abraten, weil das Gewaltmonopol liegt tatsächlich dann eben beim Staat und die Polizei ist eben der Vertreter. Und deshalb würden wir das in der Form auch nicht befürworten und würde ich schon sagen, ist natürlich ein weiter Begriff, aber wenn ich an die privaten Bürgerwehren denke, die im Grunde irgendwie dann durch die Straßen gehen wollen und dann irgendwie mögliche Sachverhalte da aufnehmen, aufklären wollen oder teilweise selbst Angst und Schrecken verbreiten, weil sie da ja auch wieder patriarchal marschierend durch die Straße laufen, dann ist das eher kontraproduktiv.
Das würde ich auch erstmal so unterschreiben wollen. Wir haben Ari Ahab am Telefon hier bei Mitreden Deutschland diskutiert. Bei Berlin ruft er an aus Oderberg. Guten Abend, Herr Ahab.
Ja, guten Abend, hallo.
Sie haben eine ganz interessante These. Sie sagen nämlich, vielleicht liegt es daran, dass wir uns unsicherer fühlen, dass wir ängstlicher sind, weil wir älter werden. Wie meinen Sie das?
Ja, ich bin gerade live dabei. Ich bin auf so einem Parkplatz mit meinem Wohnmobil und um mich rum sind die ganzen Jugendlichen, die eben das machen, was Jugendliche halt machen. Die sind halt ein bisschen laut und sie fahren mit ihren Motorfahrzeugen rum. Und ich merke, es besorgt mich mehr als früher, dass es vielleicht für mich irgendwie unangenehm werden könnte, dass ich vielleicht bedroht werde. Es ist wirklich objektiv überhaupt gar kein Grund. Aber ich merke, dass es in mir ist, dass ich einfach unsicherer bin. Weil ich denke, weil ich älter bin, weil früher war es nicht so. Oh. Also, und ich glaube, wir sind ja nicht weniger alte Leute in der Gesellschaft, wir werden immer mehr alte Leute. Dass auch vielleicht dann einfach dieses Unsicherheitsgefühl einfach durch das Alter, durch das Älterwerden, durch die Menge an alten Leuten oder älteren Leuten vielleicht einfach wächst. Das so ganz schlicht.
Das ist ja auch nochmal diese Unterstreichung unserer Überschrift heute, eine gefühlte Wahrheit oder wirklich Fakten. Manchmal hat es auch mit eben einem selbst zu tun. Herr Ahab, danke. Ich wünsche Ihnen aber da auf dem Parkplatz dennoch eine ruhige Nacht, weil danach klang es erstmal gar nicht. Und wir schaffen noch nach Mittelfranken zu gehen zu Oliver Thoma. Guten Abend, Herr Thoma.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Sie sind Polizist?
Ganz genau, ja.
Wie erleben Sie Ihren Job denn, das bei allen Herausforderungen, die man sich unschwer vorstellen kann?
Also ich bin jetzt seit 2011 bei der Bayerischen Polizei und insgesamt muss ich sagen, ich bin jetzt natürlich noch kein Silberrücken, wie man so schön sagt, aber ich bin schon auf jeden Fall lang genug dabei, um zu sagen, dass der Ton auf jeden Fall rauer geworden ist und wir eben gerade in den Phänomenbereichen, die Sie vorhin angesprochen haben, zumindest subjektiv auf jeden Fall eine starke Steigerung wahrnehmen.
Würden Sie denn nochmal Polizist werden, wenn Sie das jetzt schon in diese Veränderung in den letzten Jahren wahrgenommen haben? Und Sie müssten ja noch ein bisschen auf Strecke gehen, die kommenden Jahrzehnte, bis Sie ein Silberrücken mal sind.
Ja, das sprechen Sie durchaus einen interessanten Punkt an. Also meine Kinder wollen beide Polizeibeamte werden und ich habe dabei nicht so ein gutes Gefühl, deswegen weiß ich nicht, wie ich die Frage so genau beantworten soll. An sich ist es ein sehr schöner Beruf, sehr vielseitiger Beruf, aber meinen Kindern rate ich aktuell davon ab, weil die Entwicklungen, die wir im Moment mitmachen, die schrecken mich einfach sehr ab und man will natürlich seine Kinder da jetzt auch nicht unbedingt dann sehen, dass sie angegriffen werden und auch nicht unbedingt in irgendwelche Messerstechereien oder Ähnliches verwickelt werden, ja.
Ich finde es ganz, ganz wertvoll, dass Sie noch anrufen als Polizist selbst. Es gibt bei der ARD eine Dokuserie, die heißt Nachtstreife und die verfolgt einzelne Polizeiteams in unterschiedlichen Bundesländern. An einer Stelle sagt der Polizist mir, wenn ich nicht mehr komme, kommt ja gar keiner mehr. Also der darauf Bezug nahm, dass die Herausforderungen mit seinem Job so groß sind und dass er irgendwie dann auch mit dem Magen und Drücken durchaus immer reingeht in den Alltag, weil er nicht weiß, was kommt. Aber Herr Thoma, das ist ja der Punkt. Wir brauchen Polizei, weil wenn wir anrufen, erwarten wir, dass geholfen wird.
Ja, das ist richtig. Es werden aber natürlich auch viele Steine in den Weg gelegt von politischer Seite. Also die Polizei ist ja oft leider ein Stück weit auch ein Spielball der Politik. Und da kommt natürlich auch eben diese Phänomene mit rein, also beispielsweise Messerverbote. Mhm. Wie sollen die kontrolliert werden? Wer soll die kontrollieren? Wie ist es sinnvoll, die zu kontrollieren? Racial Profiling ist ein ganz großes Thema. Also das sind ganz viele Punkte und es wird immer mehr an Bürokratie und immer mehr an Regeln, die beachtet werden müssen. Ja, deswegen ja, wir werden gerufen, wir wollen gern kommen, aber ob wir dann auch unsere Arbeit machen können, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Das ist fast schon das Schlusswort gewesen jetzt nach Mittelfranken. Einen schönen guten Abend, Herr Thoma. Danke noch für Ihren Anruf, weil das war Mitreden für heute Abend. Wir haben den Anlass der Innenministerkonferenz genommen und haben über Sicherheit in Deutschland gesprochen, haben dann aber ganz viele Wendungen genommen im Laufe dieser Sendung, haben über Männlichkeit gesprochen, über die Gefahr, die gerade von jungen Männern ausgeht. Wir haben über Migration gesprochen, darüber, dass wir eigentlich auch andere Statistiken brauchen. Also wir haben einen breiten Bogen gespannt, für den ich mich herzlich bedanke. zum einen bei Professor Gina Wollinger, Kriminologin und Soziologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen, und Eike Bohne-Winkel, stellvertretender Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, selbst auch Polizist. Ich danke für Ihr Fachwissen, Ihre Einschätzung und vor allem Ihre Zeit heute Abend. Und einen Tipp haben wir noch, einen ganz wertvollen. Denn Mitreden Deutschland diskutiert wird zum ersten Mal auch vor Publikum stattfinden. Wir machen den Anfang mit dem NDR und laden Sie ein, am 21. Juli in Lübeck dabei zu sein. Mitreden live vor Ort. Und dann haben wir uns das Thema der neuen sozialen Frage ausgesucht. Also während die Wirtschaft schwächelt und Lebenshaltungskosten steigen, steigt ja der Sozialstaat und der Druck auf ihn. 5 Millionen Menschen beziehen Bürgergeld und wir fragen, wie gerecht ist das System? Brauchen wir mehr soziale Leistung oder weniger Bürgergeld? Diskutieren Sie am 21. Juli gerne mit. Bewerben Sie sich. Wir freuen uns, wenn Sie im Publikum sitzen, auf mitreden.ard.de. Und dann sind Sie mal selbst dabei hier im Publikum. Dann ist auch Klaus Ruhe-Matzen, der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, dabei. Das schon mal als kleiner Teaser. Aber jetzt erstmal einen schönen guten Abend hier bei uns in der ARD Info.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Christina Torge. Guten Abend. Nach dem Flugzeugabsturz im indischen Ahmedabad sind laut Polizei über 200 Leichen geborgen worden. Von den 242 Menschen an Bord hat nur einer überlebt. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer gegeben haben. Stefanie Markert.
Die Tata Sons Group, Eigentümer von Air India, erklärte, sie wolle 10 Millionen Rupien Entschädigung an die Hinterbliebenen zahlen und auch die Medizinhochschule wieder aufbauen, in die das Flugzeug gestürzt sei. Nun bleiben Trauer und viele Fragen. Warum hatte die Maschine nicht die Kraft aufzusteigen? Für die Aufklärung müssen Blackbox und Cockpit-Voice-Recorder ausgewertet werden, sagen Sicherheitsexperten.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschlandtickets in Frage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. Am einfachsten wäre es deshalb, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren abzuschaffen. Sie verlangen, dass der Bund das Jugendschutzgesetz ändert. Bisher dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die gesundheitlichen Folgen frühzeitigen Alkoholkonsums hin. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech will den Konkurrenten CureVac aus Tübingen übernehmen. Für CureVac soll angeblich gut 1 Milliarde Euro gezahlt werden. Aus Mainz, Sabine Geibel.
Im Rennen um den Corona-Impfstoff waren die beiden mRNA-Spezialisten Konkurrenten. Nach der Pandemie stritten sie sich um Patente. Nun will BioNTech den Wettbewerber aus Tübingen schlucken. Von einer Investition in die Zukunft der Krebsmedizin spricht BioNTech-Gründer und Firmenchef Ugur Şahin.
Über den Amokläufer an einer Schule in Graz sind neue Einzelheiten bekannt geworden. So wurde er bei seiner Musterung durch das Bundesheer wegen psychischer Auffälligkeiten abgelehnt. Diese Erkenntnisse durfte die Armee aber aus Datenschutzgründen nicht weitergeben, so ein Sprecher. Bei einer zivilen Behörde hatte der 21-Jährige dann aber einen psychologischen Test bestanden, um sich legal eine Pistole zu beschaffen. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter.